Herr Flassbeck, Sie und Ihr Team hier bei der UNCTAD, der Organisation für Handel und Entwicklung der Vereinten Nationen, haben eine Studie vorgelegt, die die These von der Effizienz der Märkte fundamental aushebelt, widerlegt. In allen möglichen Märkten, von den Aktien bis zu den Rohstoffmärkten, haben sie nahezu identische Bewegungen ausmachen können, so als ob all diese Märkte der gleichen Logik folgten. Was ist der Grund für dieses eigenartige Gleichgeschaltetsein ganz unterschiedlicher Märkte?
Nun, der einfache Grund ist, dass in all diesen Märkten dominant inzwischen die gleichen Akteure sind. Es sind die Akteure, die an den Finanzmärkten das große Spiel spielen. Und diese Akteure verhalten sich natürlich in allen Märkten ähnlich. Sie haben eine bestimmte Risikoerwartung. Wenn also die Konjunkturindikatoren, sagen wir, schlechter sind, dann erwarten sie, dass das Risiko für ihre Anlagen steigt. Und umgekehrt, wenn die Konjunkturindikatoren besser sind, dann erwarten sie, dass auch riskante Anlagen durchgehalten werden können. Und insofern erleben wir in allen Märkten das Gleiche, ob sie Öl nehmen oder Kupfer oder Soja oder Reis oder bestimmte Währungen wie der brasilianische Real oder andere solche Spekulationswährungen. Sie erleben immer das Gleiche. Die gehen alle zur gleichen Zeit rein ins Risiko und gehen alle zur gleichen Zeit raus aus dem Risiko, sodass sie eine völlig konforme Bewegung erleben. Und jetzt in der Tat, in den letzten Tagen wird ja auch darüber diskutiert, dass der Ölpreis fast 100% von Spekulation bestimmt ist und eben nicht von Angebot und Nachfrage.
Das heißt, die These, dass die Märkte die Preisfindung optimal erledigen könnten, ist falsch. Zumindest diese entfesselten Finanzmärkte verzerren.
Immer da, wo Finanzmärkte so stark hineinspielen, so dominant werden wie an den Märkten, die ich genannt habe, dann haben wir massiv verzerrte Preise, weil es eben nicht mehr von Angebot und Nachfrage abhängt, sondern von einer reinen, relativ blinden Erwartung, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung weiter bessert oder dass es schlechter wird. Wenn irgend jetzt ein Schock auftreten würde, Dubai war so ein Schock, Griechenland war so eine Art Schock. Wenn ein großer Schock dieser Art auftreten würde, würde das gesamte Gebilde sofort in sich zusammenklappen und dann hätten wir erneut viele Spieler, die überschuldet wären, weil sie mit Schulden gezockt haben und dann müssten die Staaten wieder einschreiten. Insofern hat sich nichts geändert, aber das Wichtige ist, wir haben nicht mal verstanden, dass eben durch diese Finanzmärkte massive Verzerrungen in die realen Märkte hineingetragen werden.
Das heißt, all die schönen Kommentare, die man in der Financial Times, in Wall Street Journal lesen kann, über die Gründe, warum jetzt ein bestimmter Markt rauf oder runter geht, eine Devise auf- oder abwertet, ist alles für die Katz. Kann man sich eigentlich schenken?
Ja, also wenn ich mich morgens erheitern will, dann lese ich immer diese Kommentare, weil ich immer denke, da verwenden Leute viel Gehirnschmalz, um herauszufinden, warum jetzt gerade seit einer Woche der Ölpreis steigt, ohne zu bedenken, dass es mit Öl überhaupt nichts zu tun hat. Aber das hat natürlich eine enorme politische Dynamik, ist ein politischer Sprengsatz ohnegleichen. Denn wie gesagt, sobald diese Märkte jetzt kollabieren, haben wir auf der Finanzseite das gleiche Problem. Aber wir haben natürlich auch in vielen realen Dispositionen uns ja auf diese Preise eingestellt. Nämlich der Ölpreis ist immer noch der wichtigste Preis für einen fossilen Energieträger, der über Klimawandel ganz entscheidend bestimmt. Wenn der jetzt kollabiert und wieder auf $30 geht und dort 2 Jahre bleibt, kann man unendlich viele Investitionen in nicht fossile Energie vergessen. Darüber reden unsere Politiker auch nicht. Unsere Politiker haben dieses Thema vollkommen ausgeblendet und deswegen sind wir wirklich in einer ganz gefährlichen, kritischen Lage, weil wir nicht bereit sind oder nicht in der Lage sind, eine klare Diagnose dieser Probleme vorzunehmen.
Geradezu menschenverachtend ist diese Verzerrung des Marktes in den Rohstoffmärkten, wo es um Nahrungsmittel geht.
Ja, Nahrungsmittel sind unglaublich wichtig dabei. Ich glaube, die Deutsche Bank ist inzwischen der größte Zuckerhändler dieser Welt. Und viele Hedgefonds und andere haben sich auf Nahrungsmittelmärkte sogar spezialisiert. Reis ist ein fast ausschließlich von Spekulationen getriebener Preis. Und da wird es natürlich dann auch moralisch unglaublich gefährlich und bedenklich. Und hier hat sich zum Beispiel hier im Hause der Menschenrechtsrat damit auseinandergesetzt und gefragt, können wir das zulassen? Und ich hoffe, dass es da Folgeverhandlungen, Folgediskussionen gibt. Aber auch das wird von unserer Politik nicht zur Kenntnis genommen. Wir schließen die Augen, wir schließen systematisch die Augen vor diesen Fragen, obwohl sie sich so unglaublich aufdrängen und so tagtäglich die gesamte Welt beeinflussen.
Für dieses sogenannte Herding, also für dieses Herdenverhalten in diesen spekulationsgetriebenen Märkten, haben Sie das schöne Bild des Stierlaufs in Pamplona gefunden, wo man also mit den Stieren möglichst vor ihnen wegrennen muss. Welche Rolle spielt denn da die Informationsbeschaffung über die Informationstechnologien, dass immer die gleichen Informationen an die gleichen Akteure gehen, dass man mehr auf die Reaktion anderer Akteure spekuliert als auf Fundamentaldaten.
Das ist schon immer so, das hat Mr. Keynes schon vor 80 Jahren beschrieben, dass das ein Schönheitswettbewerb ist und keine Suche nach wirklichen Wahrheiten und richtigen Preisen, sondern es ist ein reiner Schönheitswettbewerb. Ich versuche abzuschätzen, wie die anderen die Lage einschätzen. Das ist heute natürlich sehr viel schneller und viel rasanter geworden durch die moderne Informationstechnologie. Es gibt ja heute Händler, die handeln im Sekundenbereich oder im Millisekundenbereich sogar, also verkaufen und verkaufen in ganz, ganz kurzen Zeitabständen, was auch wiederum überhaupt nicht den Markt effizienter macht, sondern nur dieses Herding verstärkt, weil man sehr viel schneller kann die Herde in eine bestimmte Richtung rennen. Die Herde kann auch schnell wieder umdrehen, aber das sind ja alles keine Effekte, die uns irgendwie reicher machen oder die die Gesellschaft irgendeinen Ertrag bringen. Das Einzige, was sie bringen, sind kurzfristige Scheingewinne sozusagen. Auch das, was die Banken jetzt machen, sind ja Scheingewinne wieder auf der Basis solchen Herdenverhaltens. Und dann hinterher kommen die echten Verluste und dann muss die Gesellschaft wieder dafür eintreten. Und deswegen müssen wir das abstellen durch zwei Maßnahmen. Wir müssen einerseits den berühmten Sand ins Getriebe werfen von Herrn Tobin, der hat das so genannt. In die fettigen Räder, hat er gesagt, muss man etwas Sand werfen. Und das ist eine sicherlich wichtige Maßnahme. Die andere ist, dass wir einzelne Märkte vollkommen rausnehmen. Es darf keine Spekulation mit Nahrungsmitteln geben. Das ist für mich absolut selbstverständlich. Und es darf keine Spekulation mit Währungen geben, weil die Währungsspekulation richtet den größten Schaden an, die drängt die Preise systematisch in die falsche Richtung. Wir sind ganze Länder kollabieren wie Island oder Ungarn und andere jetzt in dieser Krise oder früher in Asien und das können wir einfach nicht zulassen.
Diese entfesselten Finanzmärkte sind also ganz anders regiert, als man das in den Lehrbüchern der Volkswirtschaft lesen kann. Sie sind nicht auf Fundamentaldaten orientiert. Gibt es eine Geschichte dieser Entwicklung? Kann man da Etappen ausmachen, wie dieser Zustand heute zustande gekommen ist?
Ja, das kann man ganz gut. Man kann sehen, es hat natürlich mit zunehmender Entregulierung zu tun in den letzten 30, 40 Jahren. Es gab ja ähnliche Erscheinungen in der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Das hat sich jetzt wiederholt. Warum? Weil man alle Lehren, die man damals gezogen hat, wieder vergessen hat, weil man bewusst alle Gesetze, die damals geschaffen wurden, wie diesen Glass-Steagall Act, der die Bankaktivitäten trennt, der wurde abgeschafft, weil es nicht mehr modern galt, weil man wollte ja das große Spiel sozusagen, die Banken beim großen Spiel und nicht nur die Banker als Kreditvermittler. Und das muss man wieder zurückfahren. Herr Obama hat ja einen vernünftigen Vorschlag in diese Richtung gemacht. Sie sagen, wir müssen wieder trennen die reinen Casino-Aktivitäten, die wir nicht brauchen, von den echten Bankaktivitäten. Und natürlich werden nur solche Aktivitäten vom Staat gefördert und Zentralbankgeld zur Verfügung stellen für Banken ist eine massive Subvention, ist eine Förderung, ist eine hoheitliche Aufgabe. Und das können natürlich nur Banken bekommen, die Kredite vergeben und sonst nichts, und zwar Kredite für produktive Investitionen, aber nicht natürlich Institutionen, die mit dem staatlich zur Verfügung gestellten Geld dann sofort in die Casinos rennen und dort die Preise in die falsche Richtung treiben. Das ist eine ganz entscheidende Maßnahme und wir müssen identifizieren, was bringt für die Gesellschaft einen Ertrag und was bringt keinerlei Ertrag? Und die Geschäfte, die nur gefährlich sind, die keinerlei Ertrag bringen, die müssen wir verbieten.
Jetzt hat in Davos vor ein paar Wochen der Bürgermeister von London sich schon gefreut, wenn die Amerikaner diesen Glass-Steagall Act wieder einführen, also die Trennung von Investmentbanking und normalem Bankgeschäft. Da würde die City von London sich füllen. Kann man das überhaupt so unilateral, selbst die Amerikaner?
Ja, man kann unheimlich viel. Wenn die Amerikaner etwas machen, hat es schon eine unglaubliche Bedeutung. Wenn die Europäer sich anschließen würden, kann man den Rest vergessen. Dann würden es alle machen. Also es geht schon. Es müssen nicht 192 Länder eine solche Regelung einführen. Und die City von London würde sich wundern, wenn das konsequent eingeführt würde und man ganz sicherstellt, dass auch die Amerikaner niemals mehr einen Player an der City von London retten würden. Dann würden sich ganz viele Player dort wundern. Denn die Amerikaner haben viele dieser Zocker rausgehauen. Diese Versicherung AIG, die von dem amerikanischen Staat alleine und vollständig gerettet wurde, hat auch verhindert, dass Deutsche Bank pleite gegangen ist und Goldman Sachs pleite gegangen sind. Die wären praktisch alle pleite gewesen, wenn sie der amerikanische Staat nicht gerettet hätte. Also insofern würden die sich alle dreimal überlegen. Und zu der Regelung gehört ja auch dazu, dass man klar trennt, was sind Nullsummenspiele, was sind Casinoaktivitäten. Und natürlich darf eine normale, vom Staat subventionierte Bank und auch vom Staat im Zweifel zu rettende Bank, eine richtige Bank, niemals einen Kredit für ein Nullsummenspiel Nullsummspiel vergeben, denn aus Nullsummspielen kommen keine Erträge heraus. Und aus etwas, wo niemals ein Ertrag rauskommen kann, jedenfalls für die Welt insgesamt, da kann man auch keine Zinsen bezahlen, also darf es dafür keinen Kredit geben.
Sie haben ja auch dafür plädiert, bei diesem Bailout genau zu unterscheiden, welche Banken wirklich systemrelevant sind und welche nicht. Kann man da ein objektives Kriterium finden?
Nun, man kann Systemrelevanz natürlich unterschiedlich definieren. Die Bundesregierung hat systemrelevant alle erklärt, auch die Zocker. Für mich sind die Zocker nicht systemrelevant, für mich sind die Banken systemrelevant. Da, wo Einlagen von Bürgern liegen, wo Pensionsfonds große Gelder deponiert haben, obwohl das schon fraglich ist, weil die auch viele Gelder an die Hedgefonds geben, das ist für mich systemrelevant. Alles andere ist überhaupt nicht systemrelevant. Wenn dann noch ein paar Zocker pleite gehen, weil wir einen Zocker in den Bankrott schicken, ist das überhaupt kein Problem. Und das hat die Politik nicht getan. Die deutsche Politik hat nicht klar erklärt, warum HRE systemrelevant war. Sie hat es nicht erklärt. Sie hat 100 Milliarden Bürgschaften und andere Stützungsmaßnahmen hineingegeben, aber sie hat niemals klar gesagt, warum das systemrelevant ist, wer pleite gegangen wäre, wenn man HRE getroffen hätte. Genauso wie natürlich auch die Diskussion, die in den USA jetzt angelaufen ist, nämlich war es gerechtfertigt, dass der amerikanische Staat alle Gläubiger dieser Versicherung vollständig auszahlt? War es gerechtfertigt, dass die Deutsche Bank 11 oder irgendwas Milliarden gekriegt hat? Hätte sie nicht nur die Hälfte kriegen müssen, wenigstens so, dass man, wie man das im Englischen nennt, einen Haircut wenigstens gehabt hätte? Das sind alles wichtige Fragen, die man beantworten muss. Nun will ich nicht unterschätzen, in der Hektik des Moments war das natürlich vielleicht auch nicht so einfach. Aber die Mindestaufgabe, die eine demokratisch gewählte Regierung hat, wäre doch danach zu sagen, so jetzt will ich aber wissen, was ist wirklich wichtig, was muss ich jetzt am Leben halten für die nächsten 20, 30 Jahre und was können wir den Bach runtergehen lassen. Das muss doch hinterher dann aber systematisch untersucht werden. Davon habe ich nichts gehört. Es gibt nichts. Es wird ja nicht mal darüber gesprochen. Weder der deutsche Finanzminister oder ich könnte sagen die Finanzminister, die der letzten Jahre, noch die Bundeskanzlerin haben jemals gesagt, wir müssen das unterscheiden. Zocken brauchen wir nicht. Herr Obama hat das gesagt, Herr Sarkozy hat das gesagt, Herr Volcker, der ehemalige Zentralbankpräsident, der Herrn Obama unterstützt, hat es ganz klar gesagt. Er hat gesagt, die einzige Innovation, die aus dem Bankensektor in den letzten 20 Jahren gekommen ist, ist der Geldautomat und sonst nichts. Und damit hat er sicherlich recht.
Jetzt hat die Politik trotz der negativen Bilanz, die sie gezogen haben, sich gratuliert, sowohl die G20-Treffen als auch das nationale Management der Krise sei super gewesen. Sie haben dagegen mit Ihrer Untersuchung festgestellt, dass diese Gleichförmigkeit in den Bewegungen andauert. Das heißt, dass im Grunde sich gar nichts geändert hat. Das heißt, nach der Krise ist vor der Krise.
Ja, es hat sich überhaupt nichts geändert. Wie gesagt, der nächste Schock. Und wir stehen genau da, wo wir vor 2,5 Jahren gestanden haben. Es hat sich nichts geändert, das Zockerverhalten ist unverändert. Das, was die Banken jetzt stolz als neue Gewinne ausweisen, ist reine Zockergewinne. Ich meine, wenn man im Aktienmarkt im vergangenen Jahr investiert hat, in Anführungsstrichen, investieren sage ich da in Anführungsstrichen, angelegt hat, hat man natürlich Geld verdient, weil Horden von Zockern alle das Gleiche getan haben. Damit kann man Geld verdienen, aber damit hat sich die reale Welt noch überhaupt nicht geändert. Und genauso ist das, wenn ich in eine bestimmte Währung investiere und die Währung steigt wieder, nehmen wir den ungarischen Forint, dann ist das schädlich für die Volkswirtschaft. Die hätten diese Abwertung gebraucht, die sie vor einem Jahr hatten, nun haben sie wieder aufgewertet. Das bringt Schaden für diese Volkswirtschaft und ganz kurzfristigen Scheingewinn nur für diejenigen, die da im Casino mit dieser Währung spielen. Also das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen und deswegen hat sich überhaupt fundamental nichts geändert.
Haben Sie eine Ahnung, warum das so ist? Sie haben ja Ihre eigenen Erfahrungen mit der Politik. Ist die Politik einfach inkompetent? Ist sie unwillig, sich mit komplexeren Problemen herumzuschlagen? Ist sie vielleicht sogar zu stark lobbygesteuert? Eine Interessenpolitik im Interesse weniger? Was steht da dahinter?
Ich würde mal sagen, es ist immer eine Mischung aus allen drei Faktoren, um mal mit dem Harmlosen anzufangen. Ich glaube in der Tat, dass wir heute unsere Ministerien, unsere Institutionen, die sich mit diesen Fragen beschäftigen, auch die Aufsichtsinstitutionen, dass die nicht adäquat ausgestattet sind. Die sind weder mit Personal noch mit Sachinvestitionen in einer Weise ausgestattet, dass sie wirklich mithalten können. Und die Politiker sind natürlich auch nicht ausgestattet. Auch unser Parlament ist nicht ausgestattet. Muss man auch mal zur Kenntnis nehmen, dass dieses Parlament so viel über seine Diäten redet, aber niemand darüber redet, dass jeder Abgeordnete 3, 4 Mitarbeiter mehr haben sollte, die wirklich Sacharbeit leisten und die ihm helfen dabei, solche Dinge zu verstehen. Darüber redet niemand. Daran ist anscheinend niemand interessiert. Also wir sind wirklich schwach auf der Brust. Der Staat ist unglaublich schwach auf der Brust, was natürlich Folge dieser jahrzehntelangen Sparaktionen und der Steuersenkung ist. Und wir können ihn natürlich immer weiter schwächen, dann wird er immer mehr zur Marionette und zum Handlanger des großen Kapitals. Natürlich kann man bequem damit leben, dass man sich nicht anlegt mit der großen Finanzlobby oder mit der Wirtschaftslobby. Man kann auch ein angenehmes Leben dadurch haben, dass man hinterher schöne Verträge bekommt. Alles das spielt sicherlich eine Rolle. Aber ich glaube, zentral ist dennoch, dass auch in der Wissenschaft, in der Ökonomie die Fragen nicht kritisch diskutiert worden sind. Man hat diese Effizienz der Märkte, Sie haben es erwähnt, die hat man als ein Dogma über die gesamte Wirtschaftswissenschaft geschrieben. Und jeder, der auch nur ein Fragezeichen dahinter machte, hätte natürlich nie eine Chance gehabt, irgendwo einen Artikel zu publizieren, weil das sozusagen die Voraussetzung war, überhaupt um Wissenschaftler zu sein, dass man daran glaubte. Also da hat es unglaubliche Fehlentwicklungen gegeben. Insofern ist es eine Mischung aus allem. Und ich hoffe doch sehr, dass unsere Demokratien in der Lage sind, jedenfalls Lehren daraus zu ziehen. Ich bin nicht mehr so ganz sicher. Wie vor einem Jahr hätte ich das noch fester geglaubt, aber ganz ist die Hoffnung noch nicht gestorben.
Was kann man tun? Welche Rezepte gibt es? Wir haben schon über die Tobin-Steuer gesprochen, wir haben über den Glass-Steagall Act gesprochen, also Trennung von Investmentbanking und normalem Bankgeschäft. Was gibt es da noch, damit die Märkte wieder zu den Fundamentaldaten der realen Wirtschaft zurückkehren?
Naja, wir sind gerade dabei an der Frage, was kann man zum Beispiel im Rohstoffbereich tun? Wie kann man schärfer noch trennen? Was ist eine finanzielle Spekulation und was ist eine Absicherung? Es kann ja auch monetäre Absicherung von realen Transaktionen, dagegen hat ja niemand was, das kann es natürlich geben. Aber was wir erleben, ist ja eine Finanzialisierung, nennt man das Financialization, sagt man in Englisch, des gesamten Marktes. Und das kann man natürlich dadurch verhindern und behindern, indem man zum Beispiel solche Kontrakte nur noch über zugelassene Börsen laufen lässt und dort zugelassene Händler hat. Nicht mehr jeder darf dann diese Papiere handeln. Das wird auch in Amerika vom Kongress offen diskutiert. Der Kongress hat sich übrigens sehr intensiv mit solchen Fragen auseinandergesetzt, im Gegensatz zum deutschen Parlament, das sich, soweit ich sehe, überhaupt nicht auseinandergesetzt hat. Hat solche Vorschläge gemacht, zu trennen zwischen Commercial und Non-Commercial Trader. Zum Beispiel, was schon die eine schöne Folge hat, dass die Deutsche Bank einen Zuckerhändler gekauft hat, weil sie sich dann auch als Commercial Trader ausgeben kann.
Gibt es einige dieser Märkte, dieser Casinos, wie Sie sagen, die man überhaupt schließen sollte? Credit Default Swaps zum Beispiel, also die Kreditausfallversicherungen?
Ja, da bin ich ganz radikal dafür. Jede Art von Short-Selling kann man verbieten. Also Short-Selling heißt, auf Verfall von Werten zu spekulieren und dann die Gerüchte in die Welt zu setzen, mit denen man da Geld verdient. Credit Default Swaps ist ja nur eine andere Art von Short-Selling. Das sollte man glatt verbieten. Man sieht ja, welcher unglaubliche Schaden damit angerichtet werden kann, jetzt im Falle Griechenlands. Natürlich durch diese irre Hype, die von den Medien noch verstärkt wird, verdienen unglaublich viele Leute unglaublich viel Geld in ganz kurzer Frist. Andere müssen es natürlich bezahlen. Die griechische Bürger muss es bezahlen. Es ist wiederum nicht verdientes Geld, es ist umverteiltes Geld. Es ist den anderen abgenommenes Geld, was da einige Millionäre sich in die Taschen stecken. Und das ist durch nichts zu rechtfertigen. Es ist auch überhaupt nicht objektiv. Die Ergebnisse, die da rauskommen, sind genauso falsch wie alle anderen Finanzmarktergebnisse. Also die Spreads für Credit Default Swaps, also diese Zinsaufschläge, die sind genauso falsch wie der Ölpreis oder wie irgendwelche Wechselkurse, die in diesem spekulativen Spiel mitspielen. Die sind auch genauso hoch korreliert. Also die sind Teil davon. Und deswegen ist auch dieser Wahn, dass bei uns diese Ergebnisse als Marktergebnis und als etwas Objektives dargestellt werden, ist vollkommen absurd. Das war ja über Griechenland. Die deutsche Regierung hat darauf beharrt, dass ein Marktzins gezahlt wird, als wäre das nun die objektive Instanz als solche. Das ist überhaupt nichts objektiv und Gott sei Dank hat sich das ja nicht durchgesetzt, sondern man hat einen Zins deutlich unter dem Marktzins, wird man verlangen und das ist auch absolut gerechtfertigt. Auch das hat nichts mit einer Subvention zu tun, wie es in manchen deutschen Medien zitiert wurde.
Zu Griechenland kommen wir gleich. Lassen Sie uns noch zunächst über die Banken sprechen. 100% Eigenkapital haben Sie gefordert. Das bringt die Banker natürlich ins Schlucken.
Ja, 100% Eigenkapital für alle Casino-Geschäfte. Ich sagte ja schon, Casino-Geschäfte bringen keine Erträge, sind reine Nullsummenspiele im besten Fall. Vielleicht ist ein Fall Negativsummenspiele, weil der Staat einspringen muss für die Schulden, die dabei gemacht wurden und nicht bedient werden können. Und weil man bei Nullsummenspielen natürlich keinen Ertrag erzielen kann, gesamtgesellschaftlich jedenfalls gesehen oder global gesehen, darf es dafür auch keinen Kredit geben. Also die Banken dürfen dafür keine Kredite vergeben. Und das heißt 100% Eigenkapital. Aber selbst dann, wie gesagt, würde ich bestimmte Preise immer noch rausnehmen. Also Währungen gehören auch nicht in die Hände von Zockern, sondern Währung ist der wichtigste Preis, den eine Volkswirtschaft hat. Und der muss von globalen Überlegungen gesteuert sein und von nationalen Notwendigkeiten, aber nicht auf Finanzmärkten gehandelt werden.
Jetzt ist der Schaden, der durch die Krise entstanden ist, da gibt es verschiedene Rechnungen, jedenfalls im Billionen-Dollar-Bereich. Was ist eigentlich mit diesem ganzen Geld passiert? Das fragen sich ja die Bürger. Hat sich das in Luft aufgelöst? Waren das nur Luftbuchungen oder ist es verbrannt oder hat es nur einfach den Besitzer gewechselt?
Ja, ich versuche das immer in einem einfachen Beispiel zu erklären. Das ist ja so von außen nicht so leicht zu verstehen. Ich sage immer, wenn ich vor 500 Leuten sitze, so wenn wir jetzt alle morgen früh zum Aktienmarkt gehen und alle mit 10.000 Euro in die Hand und wir kaufen alle die gleiche Aktie, dann fühlen wir uns ja am Abend dieses Tages alle reicher. Wir sind natürlich nicht reicher, der Kurs ist gestiegen, aber der realen Welt hat sich ja überhaupt nichts geändert. Das Unternehmen ist ja nicht besser geworden dadurch, dass wir die Aktie gekauft haben. Da hat sich nichts geändert und dennoch fühlen wir uns alle reicher. Und wenn wir jetzt am Abend dieses Tages, weil wir uns alle reicher fühlen, anfangen, Yachten im Mittelmeer zu kaufen mit dem Scheinertrag, den wir da gemacht haben, dann können wir uns vorstellen, wo dieses Geld herkommt und wo es geblieben ist. Es ist natürlich verschwunden und deswegen kommt es nie mehr zurück. Das, was die Leute ausgezahlt bekommen haben, wenn sie es nicht wieder spekulativ angelegt haben, sondern in Betongold oder sonst was umgewandelt haben, dann ist das ein echter Verlust für die Gesellschaft. Das sind Verluste für die Gesellschaft, weil die Gesellschaft in irgendeiner Weise dafür einstehen muss. Bei Wechselkursen gehen eine Reihe von Unternehmen pleite, weil sie einen überteuerten Wechselkurs hat, einen zu stark aufgewerteten Wechselkurs, sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Und wer steht dafür ein? Die Menschen werden arbeitslos. Das muss ja alles bezahlt werden. Ne? Nur diese Frage stellt niemand mehr. Also das Geld, da ist nicht mehr Geld rausgekommen, sondern ist eine massive Umverteilung zugunsten der Zocker. Weil wir lange Zeit, zu lange Zeit und immer noch glauben zum Teil, dass das einen gesellschaftlichen Ertrag bringt. Bringt es aber nicht.
Jetzt ist ja die Mehrheit der Menschen dann doppelt zur Kasse gebeten. Einmal dadurch, dass sie eventuell ihren Arbeitsplatz verlieren oder dass die sozialen Transferleistungen ausfallen und dann noch zusätzlich dadurch, dass die Preise, die sie zu bezahlen haben, ja auch noch fiktiv waren.
Die Preise sind überhöht, ja, zum Teil wahnsinnig überhöht oder aber sie haben in anderer Weise Schaden angerichtet und sie müssen dann noch die staatlichen Schulden abtragen. Das muss ja auch irgendjemand tun. Und auch das tun wieder zu überwiegenden Teilen die Menschen, die vom Staat abhängig sind. Das machen ja nicht die Banker, sondern müssen die Leute bezahlen, die aus irgendwelchen Gründen in Not sind und vom Staat abhängig sind. Die müssen es daher hinterher bezahlen. Also es ist eine dreifache Ungerechtigkeit sozusagen. Auch hier fragt man sich, warum unsere Politiker das nicht einmal am Rande ansprechen.
Lassen Sie uns über Griechenland sprechen. Da gab es ja fast eine rassistische Kampagne gegen Griechenland in Deutschland als korruptes Land, das sich betrügerisch in den Euro hineingeschlichen hat. Korruption, mangelnde Haushaltsdisziplin. Sie weisen dagegen auf die enormen Ungleichgewichte in den Leistungsbilanzen in der Europäischen Union hin. 10 Jahre lang ist die Nettohandelsbilanz der deutschen Wirtschaft explodiert, während die Binnennachfrage stagnierte. Deutschland als Exportweltmeister ist also der Verursacher der Euro-Krise?
Ja, ich habe das übrigens vor 10 Jahren vorher gesagt, diese Euro-Krise. Ich habe gesagt, dass es so kommen wird, mit ganz genau der gleichen Diagnose. Und ich war, glaube ich, der Einzige in Deutschland, der es vorher gesagt hat, dass es so kommen muss, weil absehbar war, dass die anderen Länder dieses deutsche Gürtel enger schnallen auf Dauer nicht ertragen können. Und machen wir uns nichts vor, wir haben doch unseren Haushaltsüberschuss, oder es war ja kein Überschuss, aber die Null in den öffentlichen Haushalten, die so gefeiert wurde 2007 oder fast Null, die gefeiert wurde, die wurde ja auf dem Rücken des Auslandes sozusagen erzielt, weil wir diesen irren Außenhandelsüberschuss erzielt haben. Deswegen konnten wir unser Defizit bei den staatlichen Haushalten abbauen. Also es hat eine mittelbare und eine unmittelbare Wirkung und umgekehrt war es in Griechenland oder in anderen Ländern, die hatten, weil sie so massiv verloren haben im Außenhandel, natürlich auch ihre Haushalte nicht sanieren können. Also es ist nicht nur ein Statistikproblem. Mich hat das erschrocken, diese Art von Diskriminierung, um es harmlos zu nennen, Diffamierung eines ganzen Landes, auch diese Kreuzzüge da mit Korruption und Ähnlichem, meine die große deutsche Korruption, von der hat da niemand geredet. Was ist denn das, was Siemens und Daimler gemacht haben? Das war Korruption im großen Stil, viel größer als diese kleine griechische Korruption, wo man was bezahlen muss, wenn man einen Führerschein machen will oder so. Also das ist alles völlig aus dem Ruder gelaufen und das macht mich schon sehr bedenklich. Wir haben hier unglaublich viel europäisches Porzellan zerschlagen in den letzten Wochen und Monaten und ich weiß nicht, wie das wieder gekittet werden sollte.
Was halten Sie davon, dass jetzt ausgerechnet der Internationale Währungsfonds sozusagen als Buchhalter über diesem Hilfspaket wachen soll? Da gibt es ja in den Entwicklungsländern sehr einschlägige Erfahrungen mit dieser Institution.
Ja, erstens hat diese Institution unglaublich viele Fehler gemacht, mehr Fehler als wahrscheinlich jede andere Institution weltweit in den letzten 10, 20 Jahren. Nur will ich auch zugestehen, dass man im IWF das beginnt zu verstehen. Also man ist nicht mehr genauso naiv, wie man noch vor 20 Jahren war. Aber es ist vollkommen unangemessen, den IWF in eine Region zu holen, die eine eigene Zentralbank hat, die funktioniert und an der überhaupt keine Kritik so weit vom IWF kommen kann. Es gibt die Europäische Kommission in Brüssel, die ihre Aufgaben zu machen hätte, die sie zwar nicht gemacht hat, aber die der IWF ja nicht übernehmen kann. Wenn man das nur mal den kleinen Punkt nimmt, dass der IWF normalerweise dann dafür sorgt, dass die Länder abwerten. Das Hauptmittel, mit dem der IWF solche Länder wieder aus der Krise holt, ist, dass er sie dazu bringt, ihre Währung freizugeben und abzuwerten. Das kann er in Europa nicht tun. Oder er muss sofort die Griechen aus dem Euro schmeißen, was er auch nicht kann. Dann müsste er aber mit Deutschland verhandeln. Dann müsste jetzt der IWF auch nach Deutschland, nach Berlin gehen und mit der deutschen Regierung verhandeln, darüber sagen, wie können wir die Lohnkostenlücke in Europa ausgleichen. Da müsste er einen Beitrag zu leisten. Wenn das ohne Deflation passieren soll, also dass alle ihre Löhne senken, muss Deutschland dazu den größten Beitrag leisten. Da wollen wir mal sehen, wenn die IWF-Delegation nach Berlin kommt, was dann los ist. Also es ist einfach Unsinn, wenn Europa diese Probleme nicht selbst auf die Reihe kriegt, dann ist viel mehr politisch kaputt, als der IWF kaputt machen kann.
Was ist eigentlich hinter diesem Fetisch Export? Ist das irgendwie so ein Instrument der neoliberalen Hardliner, um sich vom Prinzip der Nachhaltigkeit im Modell des europäischen Sozialstaats zu verabschieden?
Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß ich auch nicht. Ich habe gestern Abend den Präsidenten der Deutschen Industrie- und Handelskammer, heißt das, glaube ich, gesehen, der also wirklich Export, jedes zweite Wort war Export, dass andere Länder auf dieser Welt auch existieren und vielleicht auch exportieren wollen oder nicht dauernd sich höher verschulden wollen. Das gibt es da überhaupt nicht in dieser Welt. Deutschland exportiert. Wir schimpfen am besten noch gleichzeitig auf die Chinesen, die auch exportieren wollen. Die einzige Nation, die es sich erlaubt, noch so viel zu exportieren wie wir. Auf die schimpfen wir dann auch noch. Also es ist wirklich, wenn man das von außen betrachtet, von hier aus Frankreich oder aus der Schweiz, ist es ziemlich absurd, dass ein Land sich darauf kapriziert, jetzt nur noch zu exportieren. Nein, man kann viel exportieren, dann muss man aber auch viel importieren. Man kann nicht andere Länder systematisch in die Verschuldung treiben, in die außenwirtschaftliche Verschuldung, aus der sie sich nicht selbst befreien können. Und deswegen geht überhaupt kein Weg dran vorbei, dass es einen Ausgleich geben muss, dass nicht die USA dauernd Defizitland sein können und China und Deutschland und andere können nicht dauernd Überschussland sein. Nur, dass Deutschland glaubt, es kann sich da vollkommen raushalten, es hat nichts damit zu tun und vor allem im Euroraum könne es das noch besonders ausleben, sozusagen seine Exportstärke. Das ist unglaublich naiv in meinen Augen und wir werden es erleben, dass es nicht geht.
Also Konjunkturprogramme, eher keine Schuldenbremse, jedenfalls keine automatische.
Ja, die Schuldenbremse war ungefähr die dümmste Idee des Jahrhunderts. Gerade in dieser Situation, Deutschland muss handlungsfähig bleiben. Man muss ja in der Lage sein, ohne eine solchen Zwangsjacke in den nächsten Jahren Politik zu machen. Ja, das war eine unglaubliche Panikattacke der deutschen Politik, die aus Angst vor den steigenden Defiziten gesagt haben, jetzt, wenn wir jetzt nicht irgendetwas eintüten, dann geht die Welt unter, was völliger Unsinn ist. Die Welt geht natürlich nicht unter. Sieht man auch an Japan übrigens. Japan hat eine Gesamtverschuldung am Bruttoinlandsprodukt von 200% inzwischen, weil sie 20 Jahre lang falsche Politik machen. Wir sind jetzt bei 80, aber 200 werden wir auch noch schaffen. Trotz Schuldenbremse. Am Ende geht ja kein Weg dran vorbei. Was will man tun, wenn die Wirtschaft einkracht? Das hat man im letzten Jahr gesehen. Das haben sie auch alle dann jedenfalls ganz kurz mal begriffen. Kann man nicht auch noch von Staatsseiten sparen? Es funktioniert niemals. Es kann nicht gehen. Und das hat ja auch gezeigt, wie richtig der Keynesianismus ist und wie falsch alle anderen Vorstellungen waren von Selbststabilisierung des Systems und all diesem Blödsinn. Ich sage immer, Leute, schaut euch mal das deutsche Wirtschaftswunder an. Das deutsche Wirtschaftswunder war nicht in erster Linie ein Erhardsches Wunder, ein Liberalisierungswunder. Es war ein Lohnwunder. Die Löhne sind gestiegen jedes Jahr real um 6-7%. Daraufhin haben die Leute konsumiert. Das hat wieder Investitionen hervorgebracht. Das war das deutsche Wirtschaftswunder. Ohne Löhne wäre das niemals gegangen. Und das wird aber einfach nicht zur Kenntnis genommen. Da machen sie die Augen zu, alle schauen weg und sagen, nein, das wollen wir nicht wissen. Bloß sowas Schreckliches nicht.